Ja, meine lieben Geschwister, liebe Gemeinde, auch alle, die uns im Internet zuschauen, also herzlich willkommen. Und bei mir geht es ja ähnlich, wie Jakob gesagt hat, die letzten vier Gottesdienste oder Seminare, die wir hier mit Ingolf hatten, haben mich auch doch immer noch stark bewegt und einen Gedanken daraus möchte ich hier versuchen zu vertiefen. Und mich hat also sehr beeindruckt, wie Ingolf das erzählt hat, da eine Begebenheit, wo er da keinen Sitzplatz im Flugzeug mehr gekriegt hat und weil der Anschluss, er mit dem Anschluss da zu spät kam mit dem anderen Flugzeug und so weiter. Auf jeden Fall kam er aber dann doch noch ins Flugzeug rein und dann hat er einen Platz gekriegt, da wohl bei der Crew irgendwo. Und dann saß er da so ganz alleine. Da kam immer ab und zu mal jemand vorbei oder hat sich da mit ihm zu schaffen oder hat er sich da zu schaffen gemacht. Und dann fragte die Frau da ihn, wer er eigentlich ist. Und hat er gesagt, hat er seinen Namen genannt. Und ja, und was machen Sie beruflich? Hat er gesagt, ich bin Pastor. Und hat sie gesagt, ach so, deshalb fallen mir hier ständig meine Sünden ein. Und sagt, er hat kein Wort mit ihr geredet. Hat nur da gesessen. Und das hat die nicht so gesagt, sondern das hat die wirklich der Sinn ihrer Sünden eingefallen. Rein durch seine Gegenwart. Also, ist doch unfassbar, oder? Oder er hat ja noch so ein, zwei Beispiele erzählt, wo Menschen da ja, an der Kneipe vorbeikamen und die da sich vorbereitet hatten und zum großen geistlichen Event gefahren sind. Ja, und die Leute da in der Kneipe, wo die da vorbeikamen, die taten auf einmal Buße. Gut, das war vor 100 Jahren, zur Zeit in Finnes oder vor 150 Jahren in Amerika. Da sind die von ihren Stühlen runter und sind auf ihre Knie gefallen. Gut, da waren wohl noch was in ihren Herzen an Gottesfurcht und Gläubigkeit drin. Und taten Buße und die Kneipe hat sich verwandelt in eine Gebetsstätte. Und es hat niemand gepredigt, sondern nur, weil die Leute da in der Nähe waren. Also das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und ich dachte, das ist etwas, was Gott uns sehr wahrscheinlich auch geben und vermitteln möchte. Und ja, wo wir uns vielleicht gar nicht so drüber im Klaren sind, dass das geschehen kann. Wir meinen ja oft, ja, wir müssen mit Menschen über den Glauben reden und alle möglichen Argumente ihnen sagen, dass sie zum Glauben kommen und überzeugen und so. Und im Grunde wissen wir, das nutzt alles nichts. Das Überzeugen, das Überreden oder Argumente oder so, dass jemand sein Herz öffnet und zum Glauben an Gott findet, da muss der Geist Gottes und Gott selbst muss da an dem Herzen der Betreffenden wirken. Und das kann Gott allein schon dadurch machen, ja, dass er durch uns wirkt, dadurch, dass wir eben in dieser Welt sind. Also das möchte ich gerne, dass wir das noch mehr im Blick haben und in Blickfeld nehmen. Das Ausgangswort da von Ingolf war ja, dass der Segenswunsch in 2. Korinther 13, Vers 13, wo Paulus schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi oder von Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Jetzt muss ich doch hier was korrigieren. Die neue Genfer Übersetzung, ich habe das auch so angegeben, Was wir so auch sonst lesen, ist eine neue Genfer Übersetzung. Aber das, was die neue Genfer Übersetzung da schreibt, stimmt nicht. Muss ich mal wirklich ganz grob sagen. Ich habe da in den griechischen Urtext reingeguckt und da steht es genau, wie es in der Lutherbibel steht. Und in der Lutherbibel steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und so steht es auch im Urtext im Griechischen, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier haben wir es jetzt im Text. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das ist klar. Wir können Jesus als den immer wieder sehen, der uns gnädig ist. Und Jesus ist uns so gnädig mit all den Fehlern, die wir machen, mit den Gedanken, die oft nicht so sind, wie sie sein sollten und so. Aber die Gnade unseres Herrn Jesu, die ist mit uns. Und dann die Liebe Gottes, das wissen wir, wie Gott uns liebt. Und dann noch, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja, was heißt das, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben? Und das möchte Gott uns doch noch mehr verdeutlichen. Und ja, das möchte ich euch etwas darlegen und Gott helfe mir dabei. Ja, wie beginnt denn diese Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott? Gott begegnet uns und er ja, ruft uns zu sich, zum Beispiel durch einen anderen Menschen. Oder durch ein besonderes Ereignis oder durch eine Predigt oder etwas anderes, das uns so berührt, dass wir merken, da redet Gott zu uns und da hat Gott zu mir geredet. Und dann durch das Wirken Gottes und seines Geistes werden wir gläubig an ihn. Er ist es, der uns ja, das Herz öffnet für ihn und für seinen Weg mit ihm. Und dann sagen wir ja dazu, wir öffnen unser Herz, wir gehen darauf ein und er kommt in unser Leben und schenkt uns den Heiligen Geist. Wenn Gott in unser Leben, in unser Herz kommt, dann gibt er uns seinen Heiligen Geist. Denn das, was jetzt in uns ist, das ist Leben aus Gott. Das ist nicht unser menschliches Leben und unsere menschliche Vernunft, die kennen wir, die haben wir und nach der leben wir normalerweise. Aber jetzt kommt Glauben und die Gemeinschaft mit Gott zu uns und Gott kommt in unser Leben und jetzt schenkt er uns seinen Geist, der in uns hineinkommt und in uns wohnt und in uns und durch uns immer mehr Raum gewinnen will in unserem Leben. Und wir werden jetzt Menschen, die nach ihm ausgerichtet sind. Ich weiß es nicht, ob dir das bewusst ist, dass das tatsächlich so ist. Und wie bekomme ich denn Gewissheit, dass der Heilige Geist in mir ist? So, manchmal ja, pfingstlichen Kreisen wird dann oft gesagt oder so, hast du Geistestaufe erlebt oder so etwas, das ist so kein fassbarer Begriff, kommt zwar wird praktiziert oder wird gesehen im Neuen Testament, der Heilige Geist, wie auch Jesus sagt, zu seinen Jüngern, der wird euch mit Geist und mit Feuer taufen, wenn er wiederkommt oder wenn er zu ihnen kommt. Sie sollen warten in Jerusalem. Und es geschah dann zu Pfingsten. Und das war eine einmalige Sache, dass diese Menschen dann dort den Heiligen Geist empfingen. Und die sahen, da war sogar sichtbar, dass da Flammen auf ihren Köpfen waren und so weiter. Und Feuer zu sehen war. Also, und dann sprachen sie in anderen Sprachen, das heißt in den Sprachen der damaligen Zeit. Und die Leute, die drumherum waren, waren erstaunt über das, dass sie das hörten und sie in ihrer Sprache reden hörten und alles das. Und wir denken, ja, das habe ich ja alles nicht erlebt. Ja, kann ich das erleben? Muss ich das erleben? Und diese Fragen, die bewegen uns dann oft. Und ist es aber hier für uns ganz eigentlich ein anderer Punkt, dass wir nachdenken, wie kann ich denn wissen, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin? Also alle, die wir hier sind und die wir gläubig sind und unsere Herzen für Gott geöffnet haben, wir sind gläubige Menschen. Und wir alle, die wir gläubige Menschen sind, wir haben den Heiligen Geist. Spürst du davon was? Lebst du das? Ist das in dir drin, dass das für dich etwas ist, was Realität ist? Oder ist das nur, dass du sagst, naja, wenn es so in der Bibel steht, und dann wird es ja hoffentlich so sein. Aber es wirkt nichts aus in unserem Leben, oder wir merken das nicht, wir spüren das nicht. Und das ist auch das, weil unser Denken und unser Fühlen ist so ganz anders als der Heilige Geist. Aber wie kann ich denn davon, ja, das in meinem Leben spüren oder erfahren oder gewiss sein, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin oder dass der Heilige Geist in mir ist? Wisst ihr, die einfachste Antwort ist die Frage: Habe ich die Herrschaft meines Lebens Gott übergeben? Habe ich das getan? Grundsätzlich Gott mein Leben anvertraut und gesagt: Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Mein Denken, meine Entscheidungen, meine Zukunft, alles, was gewesen ist, auch meine Vergangenheit. Herr, es ist unter, das wissen wir hier jetzt dann, wenn wir gläubig geworden sind, Vergangenheit und Sünden, wenn wir sie vor Gott bringen, sie sind vergeben, das alte Leben ist vorbei, etwas Neues beginnt. Und diese Hingabe an Gott, ja, habe ich diese Herrschaft der Übergabe meines Lebens an Gott wirklich vollzogen? Ich denke, das ist eigentlich die ganz entscheidende Frage. Denn denk mal ganz nüchtern drüber nach. Was nutzt dir der Heilige Geist? Also wenn Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist, aber wir handeln doch, wie wir wollen. Wir treffen Entscheidungen, wie wir sie für richtig halten. Fragen überhaupt nicht nach Gott. Beten gar nicht drum. Herr, was soll ich machen? Welchen Beruf soll ich erwählen? Wen soll ich heiraten? Ja, so Lebensentscheidungen. Soll ich meine Stelle wechseln? In welchen Beruf soll ich ergreifen? Und all diese Dinge, Entscheidungen in unserem Leben, ja, lasse ich Gott da bestimmen oder bestimme ich das doch noch selbst? Und das ist die entscheidende Frage. Lebe ich unter der Herrschaft des Heiligen Geistes? Bin ich auch bereit, dem Wort Gottes zu gehorchen und das zu tun, was im Wort Gottes steht? Auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn manche Dinge sind, von denen ich anscheinend nicht lassen kann, aber es sind Dinge, die ich sage, das soll doch verändert werden. Auch dieser Punkt in meinem Leben soll doch neu werden. Und wenn wir alle solche Gedanken haben, dann kann ich mir gewiss sein, dass der Heilige Geist in mir ist und dass der Heilige Geist ja in mir wirken möchte. Und Jesus hat seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt gesagt: Geht zu allen Völkern, macht Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie befolgen alles, was ich euch geboten habe. Das kann ich erst mit Hilfe des Heiligen Geistes, eben mein Leben aufgeben oder zum Beispiel großzügig sein, meinen Zehnten zu geben. Das, sowas zu tun, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich kann mich glücklich schätzen, weil als ich groß geworden bin, war meine Mutter eine gläubige Frau Und die hat nicht viel verdient und hat nicht viel Geld gehabt, hat aber von dem immer den Zehnten gegeben, in die Gemeinde, in die sie damals ging. Und hat mir das auch beigebracht, mit dem, was ich verdient habe. Und ich bin damals als Balljunge auf den Tennisplatz gegangen und habe da Bälle aufgehoben für 50 Pfennig die Stunde. Damals war das so, war viel Geld, nicht nur 30 hat man gekriegt da bei denen, sondern sogar 50 und dann manchmal was dazu. So, und dann hast du in einer Woche hast ein bisschen Geld gehabt und davon habe ich den Zehnten gegeben, weil meine Mutter das tat. Ich habe das gelehrt bekommen, das war kein Problem dann für mich. Aber wenn du jetzt gläubig wirst und jetzt sollst du auf einmal 10% weggeben, dann ist das für viele eine große Überwindung. Und ich habe gelesen, die Juden, man sagt ja gut, der Zehnte, das, den geben ja die Juden, daher das Alte Testament, die sollten ja den Zehnten in den Tempel bringen. Aber wenn du bedenkst, was die alles noch bringen sollten, wenn du mal nachschaust, die sollten Geld sammeln, sollten dann hingehen für sich selbst und wenn sie in den Tempel gehen, dann sollten sie auch für Essen sorgen, sollten auch für Arme sorgen und das war neben dem Zehnten alles nebenher. Da haben die also, wenn du das alles zusammenrechnest, was so ein richtiger Jude war, der hat 18 oder 19 oder 20% seines Gehaltes hat er für Gott gegeben. Wenn er ein richtiger Jude war. Und wir meinen, wenn wir ja, da schon ein bisschen was tun, was wir für tolle Leute sind. Ich möchte nur sagen, der Heilige Geist möchte auch ja, zum Beispiel diese Freigebigkeit in uns bewirken. Und das ist auch ein Punkt. Ja, bin ich dazu bereit? Ordne ich mich da Gott unter? Selbst im Neuen Testament sagt Paulus, also an die Korinther schreibt er, ich glaube an die Korinther oder an einem Brief, legt jede Woche etwas zurück, damit, wenn ich komme, es den Leuten in Jerusalem, wo ich dann hingehe, den Betrag übergeben kann. Also das sind alles so Dinge eben, Besitz und mein eigenes Leben und so. Gib es hin an Gott. Geschwister, ich kann das wirklich immer nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich sage ja, meine Mutter war eine arme Frau, war keine reiche Frau, hat ihr Geld durch Putzen verdient. Mein Vater hatte keinen Beruf, der war Kraftfahrer und wir hatten nicht viel Geld. Und das war aber nicht, weil mein Vater das nicht konnte, sondern das war die Lebensumstände, in denen er war. Der hat mit 18 Jahren schon den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Und als er zurückkam, da war Lehre und Ausbildung und so weiter. Das war alles längst vorbei. 1919, 1920, als Deutschland da niederlag. Ja, der hat sich so durchs Leben geschlagen. Aber ich will nur sagen, ich rede aus Erfahrung. Und vertraue doch dein Leben Gott an. Und meinen Eltern ging es nachher so gut, dass sie da in Rüdesheim am Rhein ein tolles Haus gekauft haben. Also hier manche von uns, die uns damals noch besucht haben und kennen, die wissen das ja. In der ersten Reihe da auf der Siedlung, wo man dann runterguckt auf den Rhein, Nachbarn. Dort von euch, ne? Ja, ihr wisst das ja, ne? Eine fantastische Gegend und das konnten die kaufen. Also es ist unfassbar. Deswegen vertrau dich Gott an. Ich sage das nur als Beispiel in deinem Leben. Übergib Gott dein Leben und er macht es so gut. Das habe ich nur wirklich so erfahren. Und es kann dir doch nichts Besseres passieren für Zeit und Ewigkeit, wenn Gott dein Herr ist und er dich leitet und er dich führt. Und deswegen gibt er uns seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein. Ja, und nun sollen wir mit diesem Heiligen Geist leben. Das ist der Wille Gottes. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist auch keine einmalige Sache, sondern wir lesen in Epheser 5, 18 bis 20, schaut mal, da steht: Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also, da steht regelrecht im Kommentar, zu diesem Vers habe ich dann nochmal geguckt, dass dieser Kommentar sagt, das ist eigentlich so die Anweisung, wie wir mit dem Heiligen Geist immer wieder erfüllt werden, wie wir immer mehr von dem Geist Gottes in unser Leben bekommen, eben indem wir Loblieder singen, indem wir ihn anbeten. Und auch nicht nur, wenn wir das singen mit unserem Mund und Stimme, sondern auch in unserem Herzen steht da. Singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Ja, und das geschieht nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Und da überleg mal, wie oft machst du das im Alltag, dass du sagst: Herr, ich danke dir, dass das alles so gut ist, und danke dir, dass du mich in dieser Sache bewahrt hast. Ich danke dir, dass du mir da geholfen hast, ohne mich jetzt extra hinzusetzen und zu beten, sondern in dieser Herzenshaltung mit Gott zu stehen. Geschwister, dann ist ein Kontakt und ein Leben mit Gott da in uns, das er haben möchte. Und deswegen erinnert er uns an die guten Dinge, die er getan hat, damit wir ihm danken, damit die Verbindung zu ihm weiter bleibt. Und dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, das haben also schon auch viele hier unter uns erlebt in der Lobpreiszeit. Wenn wir Gott anbeten, ja, so wie wir es heute Morgen auch gemacht haben und praktisch in jedem Gottesdienst, dass wir einfach berührt werden mit dem Heiligen Geist. Manche spüren das regelrecht. Ja, eben, gab früher die Quäker, die Zitterer. Das war aber, das kommt auch heute ab und zu vielleicht mal vor, dass du das vielleicht spürst in Form von Zittern, oder es läuft dir ein Schauer über den Rücken. So geht mir das manchmal, dass ich denke, ja, das ist etwas, was Gottes Geist tut in unserem Herzen und Leben, aber es macht sich auch teils in unserem Körper bemerkbar. Ja, das widersteht auch ein bisschen so diesem Gedanken, dass der Heilige Geist, der Spiritus Sanctus, dass der einfach nur so, das sagt man so, und das ist abgehoben und das hat so wenig mit uns zu tun. Nein, der Heilige Geist, er will in uns leben, er will mit uns leben. Wir sollen in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Dafür ist er da, das hat Gott uns geschenkt. Also, das ist auch etwas, was sich in unseren Herzen im Alltag abspielen kann und abspielen soll. In unseren Herzen eng mit ihm verbunden zu sein und vor allen Dingen immer wieder in Dankbarkeit ihm gegenüber zu sein. Und wenn Nöte da sind, ja, dann auch in Nöten Gott zu vertrauen und sagen: Herr, aber ich weiß, du hast das alles in deiner Hand. Auch wenn ich jetzt Schweres durchmache, wenn ich Schmerzen habe, wenn es mir schlecht geht, ach Herr, du weißt ja alles, ich bin in deiner Hand. Ja, und das ist Verbindung, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann möchte ich noch so zwei, drei Dinge sagen. Der Heilige Geist, er ist Jesu Stellvertreter. Das ist so, Johannes, im Johannesevangelium lesen wir im Kapitel 14 die Verse 15 bis 18. Schau dir mal, da steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, also den Vater wird er darum bitten, uns den Heiligen Geist zu geben. Und Vers 17, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also, der Heilige Geist wird uns gegeben als Stellvertreter Jesu. Das griechische Wort, das da steht, heißt Paraklet. Und das Wort Paraklet, das kann also verstanden werden, egal in welchem Zusammenhang im Griechischen es gebraucht wird, da kann es verstanden werden als Anwalt, hier die Übersetzung sagt Helfer, Fürsprecher, die Lutherbibel hat früher, stand da immer Tröster, ich werde euch einen anderen Tröster geben, aber das ist sehr wahrscheinlich zu einseitig, wenn dann nur tröstet der Heilige Geist, das macht er auch, aber das ist eigentlich nicht seine Hauptaufgabe. Also Paraklet, Anwalt, Helfer, Fürsprecher, den hat Jesus gesandt, hat Gott gesandt, dass er in unser Leben kommt. Und er ist praktisch der Stellvertreter, der Helfer, der Fürsprecher anstelle von Jesus in unserem Leben. Geschwister, wie viel mehr sollten wir danach trachten? Ich möchte euer Interesse, euer Inneres dazu wecken, den Heiligen Geist einzuladen, sich darauf einzustellen, wie kann ich mit dem Heiligen Geist leben? Wie kann das wahr werden, dass Paulus sagt im Segensspruch an die Korinther, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt also, sind das nur leere Worte? Oder ist das nur, ja, dass wir sagen, ja, das gehört halt in die Kirche oder in den Gottesdienst. Ja, hat das etwas mit mir persönlich zu tun? Und das will Gott, dass das mit mir persönlich zu tun hat, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Geschwister, das ist gewaltig. Der Heilige Geist, damals kam er ja zu Pfingsten auf die Jünger und im ganzen Neuen Testament steht mindestens noch von 8-mal, wo wir lesen, dass der Heilige Geist auf Menschen kam, eben auf diese spektakuläre Art und Weise oder so ähnlich, wie es zu Pfingsten war. Das geschieht meistens heute in dieser Form nicht, sodass es so spektakulär ist, aber du kannst es genauso erfahren, du kannst es erleben, es sieht so unscheinbar aus. Wisst ihr, wenn ihr hier zurückdenkt, als Ingolf Elzel hier war, der trägt ja keinen Heiligenschein oder er ist ja nicht, der ist ein ganz normaler Mensch, ne? Und ist ja nicht irgendwas jetzt menschlich was Besonderes. Und doch wirkt der Geist Gottes so durch ihn, dass er auch eben dann von vielen Organisationen benutzt worden ist und auch jahrelang Bischof im Grunde war von den pfingstlichen Kirchen und so und auch jetzt international sehr stark unterwegs ist. Ja, warum? Weil etwas in ihm ist. Nicht, weil er zu bestimmten Dingen ordiniert worden ist oder so etwas. Und ich möchte euch da nur Mut machen, fass es doch genauso. Gott will auch dir so begegnen. Gott will mir so begegnen. Als der lebendige Gott, der mit seinem Geist in uns lebt und in uns wohnt und dass Jesus eben diesen Heiligen Geist gesandt hat, dass wir keine Waisen, keine zurückgelassenen, hilflosen Menschen mehr sind. In Johannes 14, Vers 26 bis 27, da steht auch noch etwas Interessantes. da lesen wir, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, etwa einen Tag im Grunde vor seinem Tod. Da beim letzten Abendmahl hat er das seinen Jüngern gesagt. Und am nächsten Tag wurde er angeklagt und hat das alles durchgemacht. Und dann am späten Nachmittag ans Kreuz gehängt. Und er sagt, ich will einen Stellvertreter schenken und euch geben. Der wird euch alles Weitere lehren. Also was wird er uns lehren? Er wird uns lehren, wie wir praktisch zu leben haben. Er wird uns lehren, wie wir Dinge des Wortes Gottes in unser Leben umsetzen können. Er wird uns erinnern, werden uns Gedanken kommen, das kannst du doch so machen oder so machen und wir denken darüber nach. Er wird uns seine Gaben geben, von denen im Neuen Testament steht. Das wird er uns zur Verfügung stellen. Er wird uns erklären, was die Früchte des Heiligen Geistes sind, was er in uns schaffen will. Also das sind viele Dinge, die der Heilige Geist uns lehren möchte. Und da sage ich, öffne doch dein Herz dafür. Sag doch, das ist eine ganz neue Dimension. Auch wenn ich gläubig bin, ich habe das noch gar nicht so gesehen. Das Leben mit dem Geist Gottes, das soll wirklich real in mir sein. Es wird nicht, weißt du, wir denken ja immer, Geist Gottes und Heiliger Geist, und wenn er da ist, dann geschehen große Zeichen und Wunder und sonst was alles. Ich habe Zeichen und Wunder erlebt, ja, wenn ich an meine Krankheit denke, da vor 8 Jahren, als ich Blasenkrebs hatte. Den hat Gott so radikal geheilt, die Blase wurde mir zwar rausgenommen, aber als er dann draußen war, dann habe ich noch hinterher gefragt, hier unten, was ist jetzt mit meinem Krebs? Hat er gestreut oder ist er schon im Körper? Oder wie ist denn das jetzt? Und dann die Ärzte zu mir gesagt, ja, wir haben keinen Krebs bei Ihnen gefunden. Ich sagte, wie? Die Diagnosen waren doch alle da. Ich war in Heidelberg, habe mich untersuchen lassen. Ich war in Worms, habe mich untersuchen lassen. Habe in Frankfurt, da war ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir da auch mit meinen Unterlagen und alles, die haben sich das also angeguckt, die Oberärzte und die Professoren. Und dann werde ich operiert und dann sagen die, wir haben keinen Krebs gefunden. Und dann sage ich, ja wie, das kann doch nicht sein. Ja doch, das ist so. Ja, und die Lymphdrüsen drumherum, wir haben keinen Krebs gefunden, auch da nicht. Dann haben sie mich entlassen, brauchte keine Krebstherapie machen und so weiter. Ich habe das meinem Hausarzt erzählt. Ist ja ein gottesfürchtiger Mann. Und der hat gesagt, hat ja eigentlich mehr oder nur mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, naja, seien Sie doch froh, brauchen Sie keine Chemotherapie hinterher machen. Das war seine Antwort. Und es ist jetzt 8 Jahre her oder es ist 9 Jahre, ich weiß schon gar nicht. Und diese Wunder, Geschwister, das habe ich nun wirklich erlebt. Und wenn ich das jemandem sage, ich habe es auch mal einem Arzt erzählt, da, als ich noch mal in der Klinik war, da in der ich operiert war und ein Arzt um mich wegen der Blase dann noch mal, war ja keine da, aber ich musste dahin und wegen der künstlichen Blase, die durch Darm genäht worden ist und so. Und dem habe ich das gesagt, dass ich hier operiert worden bin, aber dass kein Krebs festgestellt worden ist und so weiter. Und der hat da überhaupt nicht drauf reagiert. Das hat ihn nicht interessiert. Der hat gedacht, naja, was der 80-jährige Patient mir da erzählt. Nee. Die Wunder, die du jemandem erzählst, das geht da rein und da raus, das wird gar nicht wahrgenommen. Deswegen rechne ich nicht so viel, dass der Heilige Geist kommt und große Wunder tut. Ja, er tut große Wunder. Dank sei Gott. Wenn er das nicht getan hätte, wäre ich heute tot, schon seit vielen Jahren. Aber Gott tut Wunder, Geschwister. Aber lasst uns nicht so sein, dass wir sagen, ja, die Wunder muss ich sehen und der Heilige Geist wirkt doch Wunder. Ja, aber der Heilige Geist will auch Gemeinschaft mit dir haben. Und das ist viel wichtiger, was im Neuen Testament steht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Darum betet Paulus, das wünscht er den Korinthern. Geschwister, und das möchte ich, dass wir auch so, dass das in unser Herz hineingeht, dass wir sagen, ja, so soll es auch in meinem Leben sein. Und dann ja noch ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich weiß gar nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Der Herr Jesus sagt, ich gehe zum Vater und sende euch den Heiligen Geist als meinen Stellvertreter, als meinen Stellvertreter. Und was sagt er aber noch? Lass uns gerade noch mal reinschauen in den Absatz hier. Und er sagte, ich gebe euch. Wenn ich zum Vater komme, dann bitte ich ihn, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Aber ich gebe euch meinen Frieden. Den hinterlasse ich euch. Der Herr Jesus hat ein Geschenk für seine Jünger. Und zwar einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Der Friede Gottes soll mit uns sein. Der Friede unseres Herrn Jesu, das ist das persönliche Vermächtnis Jesu für uns. Das ist mir hier das erste Mal aufgegangen, gestern bei der Vorbereitung der Predigt. Ich habe das schon so oft gelesen. Es geht euch ja auch so. Man liest so manches und auf einmal, ach, das ist ja etwas Wunderbares, wenn ich das realisiere. Meinen Frieden gebe ich euch. Und was haben die Jünger alles erlebt dann? Die Kreuzigung Jesu und die ganze Welt ist und ihre ganze Hoffnung und alles ist zusammengebrochen, als sie Jesus am Kreuz haben hängen sehen. Die Jünger wollten da gar nicht hingehen. Es waren nur wenige, die dabei waren. Und doch sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Geschwister, was wollen wir mehr als Gläubige? Öffne doch dein Herz, sag ja, das möchte ich gerne, dass das Realität ist in meinem Leben. Wollen wir aufstehen, wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, was du uns geschenkt hast. Das ist dein persönliches Geschenk an deine Jünger. Meinen Frieden gebe ich euch. Herr, und wie viele unter uns haben das schon erfahren? In schwerer Zeit, in Leid, in Schmerzen. Aber der Friede Gottes war da. Herr, wir danken dir. Du bist so wunderbar. Und dass du mit deinem Heiligen Geist in uns wohnen willst, den sendest du als deinen Stellvertreter für uns. Ach, Herr Jesus, ich bitte dich für meine Geschwister, dass sie es doch fassen und glauben können, was du getan hast, dass es wer der Heilige Geist ist, Herr, und dass ein Leben und eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist tatsächlich beginnt oder weiter vertieft wird. Vater, darum bitte ich für all meine Geschwister hier im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Amen.